Am Freitag, den 14. Januar 2011, war nach 23 Jahren Tunesiens Präsident Ben Ali gestürzt worden, sozusagen. Auslöser und Ursache seines Abgangs waren massive Proteste, die sich erst im Dezember, beginnend mit dem Selbstmord eines jungen Akademikers, der sich selber anzündete, der sich zuerst gegen die hohe Arbeitslosigkeit, vor allem der jungen Bevölkerung in Tunesien, richtete, dann aber ausweitete zu einem Protest gegen Korruption und gegen allgemein das autoritäre Regimes Ben Ali. Nun haben sich am Wochenende die Ereignisse überstürzt. Mittlerweile gibt es einen Übergangspräsidenten, der Neuwahlen anberaumt hat. Es stellt sich natürlich die Frage, was kommt nun? Dazu haben wir erstmal Bernhard Schmidt, freien Journalisten aus Paris, befragt. Jetzt hat ja Übergangspräsident Fouad Mebazaa, wenn ich ihn richtig ausspreche, angekündigt, er bereitet Neuwahlen vor, er wird eine Übergangsregierung zusammenstellen, Interimsregierung, dann natürlich kommt das Stichwort nationale Einheit. Das ist irgendwie so ein Ritual schon fast bei solchen Angelegenheiten, wenn protestiert wird, dann gibt es eben eine Regierung der nationalen Einheit. Es haben sich jetzt schon erste Kandidaten gemeldet, zum Beispiel der ehemalige Vorsitzende der tunesischen Menschenrechtsliga, Moncef Marzouki.
Marzouki, ja.
Ja, er leitet die Partei Republikanischer Kongress, die sich für einen, in Anführungszeichen, demokratischen Staat einsetzt. Für was steht denn die Partei noch? Oder wie konkret könnte man auch Marzouki gewisse Chancen einräumen angesichts von so einem polarisierten Klima und auch, was du am Anfang erwähntest, das Regime verschwindet ja nicht einfach. Also es gibt ja natürlich im Verwaltungsapparat, im Regierungsapparat, auch in der Übergangsregierung, Anhänger von Ben Ali bzw. diese Strukturen. Inwieweit ist es da überhaupt jetzt möglich, innerhalb von anderthalb Monaten ein Klima zu schaffen, wo Neuwahlen durchgeführt werden können?
Das ist tatsächlich die große Frage. Also wie die Chancen der einzelnen politischen Kräfte aussehen, Linke wie Rechte, säkulare wie islamistische Oppositionelle, ist im Moment, glaube ich, tatsächlich noch schwer zu sagen. Moncef Marzouki und der Kongress für die Republik, das heißt Kongress pour la République, Kongress für die Republik, weil sie eben in Frage stellten, dass Tunesien bisher eine demokratische Republik sei, zu Recht das in Frage stellten, stehen, würde ich sagen, für bürgerlich-demokratische Minimalstandards, für nicht manipulierte Wahlen, für rechtsstaatliche Minimalanforderungen und für einen Teil, sagen wir mal, der bürgerlichen Intelligenz. Es gibt auch linke Oppositionskräfte, bisher tolerierte, halblegale, wie zum Beispiel die Ex-Kommunisten, die also sehr zahnlos sind in Tunesien, verbotene, wie die kommunistische Werktätigenpartei PCOT, PCOT, deren Vorsitzender Hama Hamadi, einer der bekanntesten und prominentesten Oppositionellen, historischen Oppositionellen gegen das Ben Ali-Regime war. Wie die Chancen dieser Parteien stehen, ist natürlich fraglich. Der Zeitraum ist sicherlich kurz, also 60 Tage bis zur nächsten Präsidentschaftswahl, damit Parteien, die bisher entweder im Untergrund organisiert waren oder im Exil, auf die Beine fallen. Sicherlich ist jemand wie Moncef Marzouki im säkular-demokratischen Spektrum, andererseits aber auch Rachid Ghannouchi, der Chef der Ennahda, der moderat islamistischen Partei, der im Exil in London lebt seit über 20 Jahren. Das sind sicherlich die beiden bekanntesten Figuren der Opposition, die für sehr unterschiedliche politische Inhalte stehen. Wiefern die Anhänger dieser Oppositionsparteien jetzt das schaffen, sich zu strukturieren in diesen 60 Tagen bis zur Präsidentschaftswahl, ist natürlich die große Frage. Genauso wie natürlich die große Frage sein wird, inwiefern das Regime freie, faire, transparente und nicht manipulierte Wahlen zulässt, obwohl ich glaube, dass es da gewisse Garantien geben wird, weil natürlich die internationale Aufmerksamkeit jetzt groß ist. Insofern würde ich auch diese Sache mit der nationalen Einheitsregierung zwar kritisch betrachten, weil ich natürlich so einem Regime nicht zuarbeiten würde. Andererseits ist es sicherlich auch der Versuch seitens der Oppositionsparteien, also es geht da um die bisher tolerierten Oppositionsparteien wie die PDP, die Demokratisch-Progressive Partei, und die Ex-Kommunisten, Ette Hajdid, also Erneuerung bedeutet der Name, die in Tunesien verbotenen Parteien wie die Kommunistische Werktätigenpartei PCOT oder Ennahda, die Islamisten, also die ungefähr das Profil haben wie die derzeit regierenden türkischen Islamisten. Diese Parteien sind nicht zugelassen. Also die sitzen auch nicht mit am runden Tisch über die Bildung einer Regierung. Aber sagen wir mal, für die bisher halbwegs tolerierten Oppositionsparteien geht es natürlich auch darum, wenn sie jetzt in so eine Regierung reingehen, nicht unbedingt das Alltagsgeschäft zu verwalten und sozusagen das Elend mit zu verwalten in der Regierung, was ich kritisch bewerten würde, sondern denen geht es natürlich auch darum, ein bisschen mit darauf zu achten, wie diese Wahlen organisiert werden. Das kann man, denke ich, zumindest nachvollziehen. Die Frage ist natürlich, inwiefern sie in Mitverantwortung für die konkrete Verwaltung des Bestehenden damit reingezogen werden.
Soweit die Einschätzung von Bernhard Schmidt, freier Journalist in Paris. Tunesien hat ja auch seit geraumer Zeit ist inkludiert in die Europa-Mittelmeer-Assoziationsabkommen. Da geht es konkret um die Beziehung EU-Tunesien und dazu befragten wir noch Barbara Lochbieler, Mitglied im Europaparlament der Partei Die Grünen, Europäische Grünen und Mitglied des Menschenrechtsausschusses des Europaparlaments.
Also dieses Assoziationsabkommen gibt es ja seit 1998. Und man hat da Tunesien immer sehr großzügig behandelt und hat eben nicht geschaut, wie es um die freiheitlichen Rechte gleichzeitig steht, obwohl das in diesem Assoziationsabkommen so festgehalten ist. Jetzt war am Freitag auch unsere Forderung, das auf keinen Fall abzugraden, dass sie noch mehr Handel jetzt machen können, ohne dass es Verbesserungen bei den demokratischen Freiheiten gibt. Jetzt haben sich die Dinge ja doch zu einem sehr guten gewendet, dass es eine große Veränderung in Tunesien gibt. Und da muss man jetzt ansetzen. Da muss jetzt die EU schauen, was kann ich tun mit den Instrumenten, die ich habe, damit der demokratische Prozess in Tunesien jetzt auch gelingt. Und Demokratie allein geht nicht ohne wirtschaftlichen Wohlstand. Und deshalb ist es wichtig, dass der stärkste Handelspartner Tunesiens, das ist die EU, nicht nachlässt, hier auch Handel zu treiben, weil es ganz wichtig ist. Das war ja auch die zentrale Forderung der Demonstranten jetzt. Und eine Regierung kann sich ohne Verbesserung der Wirtschaftslage nicht halten. Aber eben das zweite Standbein ist es, dass man darauf drängt, dass es zivile und bürgerliche Rechte gibt, dass es politischen Pluralismus gibt, dass freie Medien arbeiten können. Und auch hier muss die EU jetzt genau schauen, welche finanziellen Möglichkeiten haben wir zum Beispiel, bestimmte unabhängige Medien zu unterstützen, welche Erfahrungswissen, welche Mittel haben wir, die Tunesier zu unterstützen, freie und demokratische Wahlen abzuhalten. Und natürlich eine ganz wichtige Forderung ist es, und die kostet überhaupt kein Geld, dass man die Menschen freilässt, die zu Hunderten in den tunesischen Gefängnissen sitzen, weil sie die frühere Regierung kritisiert haben, weil sie eine andere politische Meinung haben, weil sie Menschenrechte verteidigt haben, Journalisten, Gewerkschafter und so weiter. Die muss man freilassen und das muss die EU auch fordern. Und dann gibt es darüber hinaus noch andere Forderungen. Zum Beispiel wird ja vermutet, dass das Familienvermögen dieses früheren Präsidenten Ben Alis sich auch in der EU befindet. Und hier müssen alle EU-Mitgliedstaaten eigentlich diese Konten und dieses Vermögen einfrieren. Und wie gesagt, man soll nicht von außen einem Land was aufoktroyieren. Man kann aber natürlich mit Erfahrungswissen bestimmte Prozesse wie das Abhalten von Wahlen unterstützen oder auch darauf drängen, dass es rechtsstaatliche Strukturen gibt. Und hier hat meiner Meinung nach die EU viele Möglichkeiten, die sie in dem Sinn nutzen muss. Wie kann sie das in welchem Prozess machen? Man könnte zum Beispiel eine Taskforce einsetzen, also so eine Arbeitsgruppe von der Kommission, vom Parlament und auch von dem neuen Auswärtigen Amt, die sich zusammensetzen und mal überlegen, wie sie einem demokratischen Tunesien helfen können und wie sie auch jetzt diesen Transformationsprozess unterstützen können.
Gab es hier schon von Seiten der Übergangsregierung in Tunesien auch Anfragen konkret an die Europäische Union, eben Wahlbeobachterinnen für die Neuwahlen Mitte März zu entsenden?
Also so spezifisch habe ich das noch nicht gehört. Es gibt ja auch da noch nicht die Opposition. Das ist ja das Drama, dass seit Jahrzehnten die entweder verhaftet wurden oder außer Landes sind. Und auch hier ist man ja erst in einem Findungsprozess. Das wird nicht so schnell gehen. Und die EU muss sich jetzt aber auf der eigenen Seite einfach darauf vorbereiten. Und es ist wahrscheinlich eine Illusion anzunehmen, dass es innerhalb von 2 Monaten geht. Da ist ja kaum andere Parteien gibt, die dann in der Lage sind, auch so einen Wahlkampf zu bestreiten und auch hinterher Regierung und Opposition zu bilden.
Okay, das wäre jetzt eigentlich das soweit erstmal gewesen, so zum
Gut.
Ausblick. Hätten Sie noch Soweit Barbara Lochbihler, Europaabgeordnete der Grünen und Mitglied im Menschenrechtsausschuss des Europäischen Parlaments. Es bleibt also weiterhin spannend in Tunesien, was sich da die nächsten Wochen ergibt, vor allem welche Akteure da noch überhaupt entstehen können. Der Reporter ohne Grenzen hat auch wieder in einer Pressemitteilung heute angeprangert, dass die Pressefreiheit natürlich trotz einer Übergangsregierung noch lang nicht gut ist. Es wurden allerdings 4 Journalisten und Blogger entlassen aus Haft. Es sind allerdings noch ein knappes Dutzend weiter in Haft. Wir werden weiter berichten.